ARD.
Ich spreche ja eigentlich relativ viel dagegen übrigens, Anna, dass ich hier neben dir sitze, ne, und einen Podcast aufzeichne.
Warum? Du bist heute mit der Bahn gekommen, die war pünktlich, überhaupt kein Problem.
Ja, nee, schon viel früher hätten Bahnweichen ganz anders gestellt sein können, denn eigentlich, ich komme ja aus so einer, also mein Vater hatte einen Betrieb. Mein Vater war Elektriker.
Und was ist schiefgegangen, dass du Journalist geworden bist?
Ungefähr alles, weil alles an mir schreit, ich möchte gerne mit Handwerk gar nichts zu tun. Ich kann das wirklich gar nicht. Ich kann das nicht, mich interessiert das nicht. Mein Papa kann das viel besser. Ich habe auch relativ schnell dann so gedacht, ich lasse die Finger davon.
Okay, ich bin froh, dass du nicht bei mir die Leitung ziehst und Wände aufstemmst,
genau,
und irgendwelche Solaranlagen.
Solaranlagen, genau, ja, absolut. Ja, kannst du froh sein.
Ja, bin ich auch. Aber da bist du ja nicht dann alleine. Die Enttäuschung von so einer unternehmerischen Familie, wie hat dein Vater reagiert?
Voll okay. Der hat das, glaube ich, schon sehr früh erkannt.
Mit dem brauche ich gar nicht erst anfangen. Okay, also du bist nicht der Einzige. Das passiert vielen Familien. Unternehmen, die keinen Nachfolger in die Welt setzen, der sich einfach nicht eignet oder es ist vielleicht keiner da. Firmen, die bald ohne Chef dastehen. Riesenthema in der Wirtschaft. Es will vielleicht auch keiner mehr Chef werden. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sagt, auf 3 Unternehmen, die eine Nachfolge suchen, kommt derzeit bundesweit nur ein Mensch, der es auch gerne machen würde.
Und weil das so ist, werden fast 200.000 Unternehmen in Deutschland bald einfach so verschwinden. Bumm, weg. Kneipen, Metzgereien, Schreinereien, Maschinenbauer, Elektrikerbetriebe wie die meines Vaters. Und das tun sie nicht, weil ihre Geschäfte nicht laufen würden, sondern einfach bloß, weil kaum mehr einer Chef von so einer Firma sein will.
So richtig im klassischen Sinne. Der Chef kommt auf seinen Hof, in seine Werkshalle zu seinen Mitarbeitern, so wie das in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ja jahrzehntelang gelaufen ist. 3,5 Millionen haben wir hier in Deutschland noch. Denn dieses klassische Modell, das funktioniert häufig gar nicht mehr.
Viele Familienbetriebe suchen ja händeringend seit Jahren irgendjemanden, der oder die ihren Laden übernimmt. Die eigenen Kinder wollen oft nicht.
Fühlst du dich schuldig?
Ja, nee, ich kann ja nicht. Ich hätte ja vielleicht sogar wollen können, wenn ich die Fähigkeiten gehabt hätte, aber anderes Thema. Und ja, dann macht man halt irgendwann einen Rollladen runter, ne? Nur dann eben für immer.
Das ist traurig und überhaupt nicht gut für unser Land. Deshalb fragen wir heute, was ist denn an dieser Nachfolgekiste so schwierig? Eigentlich doch eine super Sache, wenn die Eltern ein gut laufendes Unternehmen haben, da einfach einzusteigen.
Oder auch andere beim Laden um die Ecke, der seit 5 Jahren Nachfolger sucht.
Haben die Jungen keinen Bock mehr? Können die Alten nicht loslassen?
Was ist da los? Was für Lösungen gibt es aus diesem Schlamassel? Denn wahrscheinlich war es ja noch nie so einfach, Chef vom Unternehmen werden zu können. Bloß, was muss sich ändern, damit auch mehr das wollen?
Und was hat das mit Playmobil zu tun? Verraten wir euch in dieser Folge.
Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken.
Anna, was hätte eigentlich aus dir werden können, wenn du den Job deiner Eltern übernommen hättest?
Ich habe von vornherein gesagt, mache ich auf keinen Fall. Die sind beide Lehrer.
Ach so.
Aber es gibt ja nicht mehr, dass man so eine Schule besitzt und so. Also das, nee, das war kein Unternehmen, was damit vor die Wand gefahren ist.
Na gut.
Hatte ich aber auch keinen Bock zu. Das wäre schlimm gewesen, oder? Ist das schlimm, wenn man das machen muss, was die Eltern gemacht haben?
Wahrscheinlich kommt das sehr drauf an. Grundsätzlich kann das... Ja, so ein Abnabelungsprozess in der Pubertät geht das ja oft einher, dass man genau das machen will, was die Eltern nicht wollen.
Ja, und das ist aber schon, wenn du jetzt hinter so einem Millionenunternehmen stehst als Erbe, dann ist das auch ein ganz schöner Druck, ne?
Aber auch natürlich vielleicht ein bisschen attraktiv.
Vielleicht auch das. Ich kenne das aus der Landwirtschaft von Freunden. Da war das immer ein Riesenthema. Wer von den Kindern hat denn überhaupt Lust, den Hof der Eltern zu übernehmen? Knochenjob ohne Wochenende, schwierig mit den Ferien.
Das ist ja auch in der Gastronomie ganz ähnlich. Die haben ja auch ein Riesen-Nachwuchsproblem. Mhm. Was ich aber nicht gedacht hätte, dass es dieses Problem aber in ganz vielen Branchen gibt.
In krassen Zahlen ausgedrückt. Ungefähr 500.000 Mittelständler wollen eigentlich in Rente gehen, einfach nach vielen Jahren mal Schluss machen mit dem Arbeiten und suchen bis 2026 Nachfolger.
Und viele von ihnen wahrscheinlich ohne Erfolg. Knapp 200.000, haben wir am Anfang ja schon gesagt, haben bereits resigniert und machen dicht. Die Förderbank KfW, die macht jedes Jahr so eine Umfrage im Mittelstand. Mittelstandsmonitor nennen die das dann. Und darin haben sie auch nach den Gründen gefragt, warum das mit der Nachfolge so schwierig ist.
Platz 1. Es gibt einfach keinen geeigneten Nachfolger. Da wird man natürlich gerne wissen, was heißt denn aus Sicht des alten Chefs geeignet oder nicht. Auf jeden Fall sagen fast 80%, es gibt keinen.
Auf Platz 2, der Kaufpreis passt nicht, nämlich dann, wenn niemand aus der Familie einsteigen mag. Fast ein Drittel der Unternehmen sagen, dass sie zu wenig Geld angeboten bekommen.
Und auf Platz 3 kennen wir auch aus ganz vielen anderen Bereichen Bürokratie. Weil es ihnen zu kompliziert ist, das Unternehmen an jemand anderen zu übergeben, hören sie lieber ganz auf, sagen knapp 30%.
Tja, und was machen sie dann, wenn sie niemanden finden? Entweder dicht oder sie machen einfach weiter. Ohne Nachfolge. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Mittelstandsmonitor. Die deutsche Unternehmergeneration wird immer älter. Ein Drittel aller Firmeninhaber im Mittelstand ist über 60 Jahre alt.
Heißt aber auch, wenn man das Ganze mal auf der Zeitachse weiterrechnet, unser Nachfolgeproblem wird sich weiter verschärfen, weil immer noch mehr ältere Firmenbosse dann einen Nachfolger suchen. Vielleicht niemanden finden und am Ende dann doch zumachen müssen. Wenn wir an so eine Innenstadt oder ein Industriegebiet denken, dann paff, 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 überall lösen sich immer mehr Läden und Betriebe auf.
Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer beschäftigt sich natürlich intensiv mit diesem Problem. Sie sagt, von allen mittelständischen Unternehmen, die zu uns kommen und von uns beraten werden, über was auch immer, denkt fast jedes Dritte darüber nachzuschließen. Und warum? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es am Fachkräftemangel liegt. Nee, weit vor Fachkräftemangel oder hohen Energiekosten liegt der Grund, wir finden keine Nachfolge.
Jetzt könnte man sagen, schade, aber vielleicht auch nicht schlimm, wenn es jetzt einen Bäcker weniger gibt oder wie bei euch einen Elektriker weniger. Mhm. Aber so schrumpft der Mittelstand zusammen und der ist aus mehreren Gründen extrem wichtig für Deutschland. Mittelstand, das heißt bei uns oft Familienunternehmen, die Chefinnen und Chefs gehören. Im Wirtschaftslexikon wird das so definiert, eine Einheit von Eigentum und Leitung. Unterschiedliche Ansichten gibt es dann bei der Frage, bis wann gehört man eigentlich noch zum Mittelstand? Und mal hat das was mit dem Umsatz zu tun, mal mit der Größe.
Und dann lasst uns mal eine vergleichsweise scharfe Grenze ziehen und sagen, nur Betriebe, die bis 500 Beschäftigte haben, gehören zum Mittelstand. Dann arbeiten dort 70% aller Deutschen und da liegen 80% aller Ausbildungsplätze. Diese kleineren und mittleren Betriebe machen knapp 230 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.
Und außerdem gehören ganz viele der sogenannten Hidden Champions zum Mittelstand in Deutschland. Was ist das? Das sind Weltmarktführer in ihren Branchen, die aber kaum bekannt sind, weil sie Inhaber geführt sind und eben nicht an der Börse notiert werden. Weltweit gibt's rund 3.400 solcher Hidden Champions. Knapp die Hälfte davon kommt bei uns aus Deutschland. Sehr viele von ihnen aus dem Mittelstand, oft noch nicht mal in Deutschland so richtig bekannt, aber international sau erfolgreich.
Wir stellen also fest, wenn der deutsche Mittelstand zerbröselt, ist das ziemlich schlecht für uns. Zumal die meisten von denen wirtschaftlich richtig gut dastehen. Auch das zeigt der Mittelstandsmonitor. Die machen Gewinn, sind etabliert schon seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Markt.
Damit klar wird, dass es beim Thema Familienunternehmen nicht nur um so kleine Gaststätten geht, die Oma oder Opa mal aufgebaut haben, reden wir mal über ein paar Familienunternehmen, die jeder, wirklich jeder kennt und die in den vergangenen Jahren mit ihrem Nachfolgeproblem sogar mal in die Schlagzeilen geraten sind. Bei Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies zum Beispiel, da tobte jahrelang ein Krieg zwischen dem Onkel und dem Neffen. Wer hat das Sagen im Konzern? Der Ex-Chef Bernd Tönnies hatte die Nachfolge nämlich gar nicht klar geregelt. Der Streit ging immer wieder sogar bis vor Gericht.
Das gleiche beim Familienunternehmen Dr. Oetker. Jahrzehntelang Streit, bis der Konzern dann am Ende aufgespalten wurde, aufgeteilt zwischen den Erben in mehrere Dr. Oetkers.
Oder Schlecker, die pleite gegangene Drogeriekette. Liegt ja schon eine Weile zurück, aber wir erinnern uns, da war der Chef Anton Schlecker, der konnte sich auch im Rentenalter nicht zurückziehen, hat seinen Kindern immer nur so einzelne Projekte übertragen und weitergemacht wie bisher, nichts geändert, alle Probleme ignoriert. Und das Ende kennen wir, Schlecker weg.
Beim Autovermieter Sixt ging es gerade noch gut, da war der Chef Erich Sixt aber mit 76 Jahren noch im Amt und erst mitten in der Corona-Krise hat er das Unternehmen dann an seine beiden Söhne abgegeben.
Wir sehen also, egal ob große Unternehmen, kleine Unternehmen, viele oder wenige Beschäftigte, bekannt oder nicht, Schwierigkeiten beim Thema Nachfolge gibt's offenbar häufig.
Und jetzt können wir endlich über Playmobil reden, oder?
Ja, auch Playmobil hatte ein echtes Nachfolgeproblem. Und das, obwohl hinter der Firma so eine krasse Erfolgsmittelstandsgeschichte steckt. Dieses Jahr 50. Geburtstag, bekannteste Spielwarenmarke Deutschlands. 9 von 10 Menschen sagen, klar, kenne ich. Trotzdem Krise.
Weil auch hier die Nachfolge nicht gut geregelt wurde. Der, der Playmobil groß gemacht hat, Horst Brandstätter, der ist vor knapp 10 Jahren gestorben. Vor seinem Tod hat er aber seine beiden Söhne enterbt. In dem Interview meinte er dazu, bei meinen Söhnen bin ich mir nicht sicher, dass sie immer einer Meinung wären und ich bin auch nicht sicher, dass sie meine Einstellung zum Management teilen.
Bäm, will man super von seinem Vater hören, ne? Und erst recht nicht will man erleben, was dann passiert ist. Brandstätter hat ein kompliziertes Stiftungsmodell ins Leben gerufen und seiner ehemaligen Chefsekretärin ziemlich viel Macht verliehen. Das hat am Ende alles überhaupt nicht funktioniert. Viele Führungswechsel, viele Trends verpennt und im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 hat Playmobil dann zum ersten Mal in der Firmengeschichte sogar Verlust gemacht.
Das muss aber nicht immer so laufen. Wir schauen mal auf ein Beispiel, wo die Übergabe, die Nachfolge richtig gut geklappt hat. Vielleicht kann man ja daraus was lernen. Richard Weber war 30 Jahre lang Chef der Carlsberg Brauerei in Homburg im Saarland. Und der hat vor 10 Jahren, damals war er übrigens auch schon 70, den Laden an seinen Sohn übergeben. Und so hat er das unserem Plus-Minus-Team beschrieben.
Mein Vater hat damals auch, als er übergeben hat, nie mehr die Brauerei betreten, außer im Trainingsanzug. Ich sag jetzt mal lustig, und so habe ich das mit ihm auch gemacht, als er dann vor 10, 11 Jahren kam. Ja, am nächsten Tag war ich weg und dann gibt es keinen Einrede mehr. Ich wundere mich immer wieder über die Menschen, die nicht loslassen können.
Tja, das gehört nämlich bei dem ganzen Komplex auch zur Wahrheit. Andere Menschen, die nicht Richard Weber heißen, können oft irgendwie nicht loslassen und sind damit ein Teil des Nachfolgeproblems.
Dann lasst uns mal auf die Gründe für diese Riesen-Nachfolgeproblematik schauen. Und einer der schwerwiegendsten ist eben, Senior-Chef oder Chefin können einfach nicht loslassen.
Ja, stell dir auch mal vor, du hast 30, 40 Jahre lang eine Firma geleitet. Die trägt vielleicht sogar deinen Namen. Du hast alle Höhen und Tiefen mitgemacht, expandiert, neue Produkte mitentwickelt. Du hast da alles reingeschickt, auch zeitlich und emotional. Hast vielleicht genau deshalb gar keinen großen Freundeskreis, noch nicht mal ein Hobby, weil du einfach keine Zeit hattest und hast dich immer in die Firma reingehängt. Da hat sich dein ganzes Leben abgespielt. Was fange ich denn dann plötzlich mit der Zeit danach an? Wie finde ich das denn, wenn meine Kinder plötzlich alles anders machen?
Es gibt übrigens auch viele Unternehmen, wo die Nachfolger dann wieder hingeschmissen haben, weil die Vorgänger trotzdem jeden Tag auf der Matte standen, mal nach dem Rechten oder nach der Post schauen wollten oder so.
Ganz zufällig.
Ist übrigens gar kein urdeutsches Phänomen. In Italien oder Japan spielen Familienunternehmen eine ähnliche Rolle und da gibt's dieses Problem genauso. In den USA ist es anders. Da geht's stärker um Wachstum und anschließenden Verkauf und weniger um Familientraditionen.
Okay, also wir haben auf der einen Seite alte Chefs oder Chefin, die nicht loslassen können, die sind ein Problem, warum es dann mit der Nachfolge nicht klappt. Aber das ist ja nicht alles. Das nächste ist der Fachkräftemangel. Das hat sich in den letzten Jahren immer weiter verstärkt, müssen wir jetzt auch nicht komplett ausrollen, aber es zeigt sich eben auch in den Chefetagen. Und es wird noch schwieriger, wenn bis 2036, also innerhalb der nächsten 12 Jahre, 13 Millionen Beschäftigte, 13 Millionen das Rentenalter erreichen. Das ist ein riesiger Teil der Beschäftigten in Deutschland, nämlich fast ein Drittel. Also ein Drittel der Arbeitskräfte ist dann so alt, dass die Rente bevorsteht.
Und das ist ja genau die Generation, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Die Generation, die Unternehmen führt, wird älter, vielleicht geht sie irgendwann in Ruhestand, möchte kürzer treten, aber sich dann halt mit aller Gewalt an die Firma klammert. Das hatten wir ja gerade. So und was kommt von unten nach? Eben nicht so viel. Es sind immer weniger junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Und von diesen wenigen jungen Menschen wollen dann eben auch immer weniger solche Unternehmen übernehmen. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon. Auf 3 Unternehmen, die eine Nachfolge suchen, kommt aktuell nur ein Mensch, der es gerne machen würde.
Und unsere Arbeitswelt hat sich ja komplett stark verändert. Es ist ja schon lange nicht mehr so wie früher, als die Arbeitgeber die Bedingungen diktiert haben. Inzwischen hat sich das ja fast umgedreht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gut ausgebildet sind, können Ansagen machen, was sie sich wünschen, weil Fachkräfte überall gesucht werden. Arbeitnehmermarkt heißt das sogar.
Und diese Wünsche sind aber eben ganz oft nicht in Einklang zu bringen mit der Realität als Firmenchef eines mittelständischen Unternehmens. Allein schon, was das Verhältnis zur Arbeit angeht, haben wir in Deutschland ja einen riesigen Wertewandel erlebt. Vor 20, 30 Jahren war es halt völlig normal, 100% zu arbeiten, jeden Tag dieselben festen Arbeitszeiten zu haben, selten bis nie das Unternehmen zu wechseln. Und heute, die sogenannte Generation Y, so Leute wie wir zwei, haben komplett andere Ansprüche.
Das zeigen übrigens ganz viele Studien, die es dazu gibt. Ganz oben auf der Prio-Liste Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Arbeit. Kennen wir auch mit unseren Kids. Flexible Arbeitszeiten, die den eigenen Bedürfnissen angepasst werden können. Das sind dann Teilzeitmöglichkeiten für Eltern oder sie stehen voll auf Benefits, die der Arbeitgeber bietet, wie das Fitnessstudio, die Saftbar und so weiter. Das war jetzt mal so eine Kurzfassung von vielen, vielen Befragungen.
So, das vergleichen wir mal mit den Anforderungen an eine Unternehmensführung. Immer erreichbar sein, nie wissen, ob die nächste Entscheidung auch die richtige ist oder nicht die Firma in eine Krise stürzt. Riesige Verantwortung, Überstunden. Also die Ansprüche dieser jungen Generation und der Einstieg in das Unternehmen der Eltern passen einfach ganz selten zusammen.
Ja, verstanden und zusammengefasst. Das Nachfolgeproblem liegt an alten Chefs, die nicht loslassen und an Jungen, die nicht so viel arbeiten wollen. Und jetzt kommt Punkt 3. Nachfolge im Unternehmen wird schwierig durch Bürokratie.
Und damit meinen wir jetzt nicht alles, was auf Chef oder Chefin zukommt, Anträge, Dokumentation, Lieferkettengesetz, Mindestlohn, sondern wir meinen nur die Bürokratie, die entsteht, wenn Unternehmen weitergegeben wird.
Wie kompliziert das in Deutschland ist. Wir listen mal auf, kein Anspruch übrigens auf Vollständigkeit, da muss erstmal ein Notar bei bestimmten Geschäftsformen die Geschäftsanteile beurkunden.
Änderungen müssen im Handelsregister eingetragen werden, dafür müssen Dokumente eingereicht werden.
Unter Umständen schätzt das Finanzamt den Wert des Unternehmens.
Es könnten Erbschafts- oder Schenkungssteuer fällig werden.
Es gibt auch Freibeträge und steuerliche Begünstigungen in bestimmten Fällen, und zwar nach § 13a und 13b des Erbschaftssteuergesetzes.
In seltenen Fällen kann sogar Einkommenssteuer anfallen.
Wenn einzelne Wirtschaftsgüter eines Unternehmens übertragen werden, kann sogar Umsatzsteuer anfallen.
Und das alles theoretisch für einen kleinen Handwerksbetrieb, den der Vater gern einfach so an seinen Sohn übergeben würde. Ich kann schon verstehen, dass die da im Zweifel lieber sagen, ach, weißt du was, lass gut sein.
Und vielleicht ist es ja auch im Moment nicht mehr so cool zu sagen, ich bin Chefin und mir gehört diese oder diese Firma.
Ist vielleicht das Image von Unternehmerinnen und Unternehmern einfach nicht mehr das, was es mal war? Ist es deshalb so unattraktiv? Das glauben zumindest einige Unternehmer selbst, zum Beispiel auch Sana Röser. Die ist 36, die übernimmt gerade das Rohrbetonwerk ihres Vaters in Baden-Württemberg. Die war Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer und ist an mehreren Startups beteiligt.
Die Wertschätzung fehlt auf vielen Ebenen für Unternehmer, für die Fleißigen, für diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln und in diesen schwierigen Zeiten auch Verantwortung übernehmen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir in der Gesellschaft auch einen Mindset-Change hinbekommen. Dass der Unternehmer nicht immer der Böse ist und nicht der Bösewicht vom Tatort, sondern dass Unternehmer wirklich sehr viel für die Gesellschaft tun und auch für unser Land und dass wir da auch mehr Anerkennung walten lassen.
Das ist eine Sichtweise. Keiner kann uns leiden. Wir taugen nur als Schurken im Tatort. Okay, die Frau ist Lobbyistin und sie darf übertreiben. Also haben Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich ein schlechteres Image als früher? Dazu haben wir Studien gesucht. Es gibt nicht wirklich so viele, aber wir haben tatsächlich was gefunden. Die Beratungsgesellschaft PwC hat im vergangenen Jahr gefragt, wie sehen Sie Familienunternehmen im Vergleich zu anderen Konzernen? Und da haben 86% gesagt, Familienunternehmen, also genau die, über die wir heute reden, die sind vertrauenswürdiger als andere, als große DAX-Konzerne zum Beispiel.
Und dann gibt es da noch das Edelman Trust Barometer. Das ist eine weltweite Kommunikationsagentur und die fragt regelmäßig, wem trauen die Menschen zu, dass mit Neuerungen, dass mit Veränderungen gut umgegangen wird, dass sie für alle verfügbar gemacht werden, dass alle was davon haben, dass wir sie alle verstehen. Und in der aktuellen Umfrage sagt die Hälfte der Befragten Unternehmen. Noch vor NGOs wie NABU, BUND oder der Kindernothilfe.
Also das Vertrauen in Unternehmen, besonders in Familienunternehmen, scheint also deutlich vorhanden zu sein. Aber was in dieser Umfrage auch anklingt, ist die Tatsache, dass sich vielleicht die Rolle von Unternehmerinnen und Unternehmern in der Gesellschaft verändert hat. Wir erwarten viel mehr von Chefinnen und Chefs. Früher waren das Typen wie Arthur Fischer, der Erfinder des Dübels, oder Reinhold Wirth, der aus einem Schraubenhandel einen Weltmarktführer gemacht hat. Da ging es ja vor allem um Cleverness oder um ein cooles Produkt. Heute geht es um alles gleichzeitig. Gleichberechtigung, Klimaschutz, Menschenrechte, Tierschutz und so weiter. Der Anspruch an Unternehmen ist einfach massiv gestiegen und damit kommt vielleicht auch nicht jede Führungskraft zurecht.
Also, im Mittelstand ist es immer schwieriger, eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für das eigene Unternehmen zu finden. Wir haben jetzt viel über die Gründe gesprochen, aber wahrscheinlich ist ja mal ein guter Moment, um auch so ein paar Alternativen mal zu durchdenken. Also abseits von Dichtmachen oder Silber weitermachen, bis man mit 90 da rausgetragen wird.
Ja, und es gibt richtig gute Alternativen. Zum Beispiel eine, Achtung, es ist ein schlimmes Wortmonster, eine GmbH mit gebundenem Vermögen. Das ist eine Idee, die auch die Bundesregierung so spannend findet, dass sie das sogar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Gesetzentwurf liegt auch schon vor, weil eigentlich allen klar ist, die Welt funktioniert eben nicht mehr so einfach wie früher. Ich, Vater mit Firma, du, Tochter, übernimmst.
Und bei so einer GmbH mit gebundenem Vermögen soll es nur um die ideellen Werte des Unternehmens gehen, nicht um Gewinn für die Eigentümer. Die verwalten also die Firma nur, so wie Treuhänder. Es gibt ein oder mehrere Gesellschafter, jeder zahlt einen Anteil ein, wie bei einer ganz normalen GmbH, aber diese Anteile werden eingefroren, die steigen nicht im Wert. Es werden dementsprechend auch keine Gewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die kriegen nur ihr Gehalt und sollen sich ansonsten gut um die Firma kümmern. Es soll, so steht es im Gesetzentwurf, eine Wertefamilie entstehen, also eine Gruppe von Menschen, die das Unternehmen super findet, die sich engagiert, es weiterentwickelt, ohne auf das eigene Privatvermögen zu achten.
Ja, das ist dann sowas wie ein Ersatz für die genetische Familie. Und wer dann doch irgendwann wieder aussteigen möchte, der kriegt einfach seinen Anteil ausgezahlt. Das wäre eine schöne Möglichkeit für ein Unternehmen, das keinen Nachfolger findet, die Umwandlung in eine GmbH mit gebundenem Vermögen. Da kann man ziemlich sicher sein übrigens, dass nur Leute einsteigen, die die Firma super finden.
Ja, aber an dieser neuen Rechtsform für Unternehmen gibt's auch Kritik, weil viele sich fragen, wofür brauchen wir das jetzt genau? Wir haben sowas doch schon längst. Heißt nur anders, nämlich Stiftung.
Ja, das stimmt. Die ist aber nicht ganz unkompliziert, so eine Stiftung zu gründen. Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb ist im vergangenen Jahr auch das entsprechende Gesetz umgebaut und modernisiert worden. Ganz einfach erklärt ist eine Stiftung auch eine Rechtsform, wie eben diese beschriebene GmbH. Und zwar für eine einzelne Person oder eine Familie oder ein Unternehmen.
Und solche Stiftungen können zum Beispiel gegründet werden, um die Führung eines Unternehmens zu regeln, um sich im Auftrag einer Familie treuhänderisch um die Firma zu kümmern. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Stiftungsmodelle, da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Das berühmteste Beispiel für so ein Modell ist wohl die Bosch-Gruppe. 430.000 Beschäftigte weltweit, mehr als 90 Milliarden Euro Umsatz, geführt von der Robert-Bosch-Stiftung, die meisten Anteile an der Firma hält. Wird immer gelobt als gut funktionierendes Stiftungsmodell. Aber bei Playmobil haben wir vorhin drüber gesprochen. Das hat da weniger gut funktioniert.
Und ich glaube, es ist auch kein wirklich sinnvolles Modell für eine Familienmetzgerei mit 20 Mitarbeitern.
Das stimmt.
Also nächste Lösung. Ich verkaufe den Laden einfach an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein uraltes Modell und heißt Genossenschaft. Gibt's nicht nur bei Wohnungen oder Banken. Das heißt, alle bringen dann einen Genossenschaftsanteil ein. Jeder hat eine Stimme. Ein ziemlich einfaches Modell. Und seit einer Reform des Genossenschaftsrechts 2006 ist das Ganze noch einfacher geworden. Denn eine Gründung ist schon ab 3 Personen möglich. Bis 20 Personen braucht's auch gar keinen Aufsichtsrat.
Und spannend, obwohl dieses Modell ziemlich einfach und unbürokratisch funktioniert, hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt. 7000 Genossenschaften gibt's im Augenblick in Deutschland. Viele Unternehmensberater sehen aber da viel größeres Potenzial und meinen, es könnte eine richtig gute Lösung sein bei der Nachfolgeproblematik.
Stiftung oder Genossenschaft, das klingt beides erstmal komplizierter als A, meine Kinder übernehmen den Betrieb, oder B, ich verkaufe einfach den ganzen Laden. Aber weil das Thema so groß ist, gibt es inzwischen auch eine Menge Beratungsmöglichkeiten für jedes Modell. Angefangen bei den Industrie- und Handelskammern vor Ort, die übrigens sagen, eine gute Nachfolgeregelung klappt dann, wenn man am besten 10 Jahre vorher damit anfängt, sich darum um alles zu kümmern. Nicht wegschieben, sondern einfach so früh wie möglich drüber reden und nachdenken.
Ja, das scheint nur leider nicht so wirklich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu verfangen. Selbst in der Altersgruppe der über 65-Jährigen hat sich gerade mal die Hälfte mit der Nachfolgefrage befasst. Das haben die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz für das Rhein-Main-Gebiet abgefragt. So viel zu nicht loslassen können, ne?
Da kommt's wieder, ne? Stiftungen, Genossenschaften und es gibt noch eine dritte Idee. Die sogenannten Search Funds kommen ursprünglich aus Amerika, sind inzwischen aber auch in anderen Ländern verbreitet, zum Beispiel in Spanien, bei uns ganz am Anfang. Das sind Firmen, die sich ein Ziel gesetzt haben. Sie wollen junge, motivierte Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenbringen mit einem passenden Unternehmen und am besten auch noch mit Investoren.
Die kommen also in mein Unternehmen, wenn ich eine Nachfolge suche, schauen sich das gut an und bringen mich dann im Idealfall mit einem geeigneten Nachfolger zusammen. Ist dann halt nicht aus der Familie, aber vielleicht ja besser als dich machen. Und diese Funds haben oft auch noch Investoren in der Hinterhand, die mit einsteigen und den neuen Chef langfristig unterstützen.
Und was könnte in Deutschland noch passieren, damit Unternehmen nicht schließen, weil sie keine Nachfolge finden? Viele Wirtschaftsverbände, viele Unternehmer, die fordern etwas, was Sana Röser auch vorhin schon bei uns erwähnt hat. Mehr Wirtschaft in der Bildung, mehr Wirtschaft an den Schulen, wo das Thema bis heute oft nur stiefmütterlich behandelt wird.
Das Spannende ist, viele junge Menschen haben eigentlich Lust auf eine eigene Firma. Das belegt auch eine Bertelsmann-Umfrage unter 14- bis 25-Jährigen. Da sagen 40%, kann ich mir gut vorstellen. 11% haben das sogar fest eingeplant, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Tolle Zahlen, aber die Wahrheit ist, aus einer Generation sind es am Ende doch nur 0,5%, die eine eigene Firma aufbauen. Fehlendes Wissen, mangelndes Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, Unsicherheit sind laut der Umfrage die Gründe, warum sich Junge sowas dann nicht zutrauen und warum daraus nichts wird. Also die Jungen mehr und besser mitnehmen in die Wirtschaftswelt. Das zahlt natürlich langfristig auch auf unser Problem ein.
Mehr als eine 500.000 Mittelständler suchen einen Nachfolger. 190.000 finden vermutlich keinen. Woran das liegen kann, haben wir besprochen und auch, dass es eigentlich diverse Lösungen gäbe, aber die scheinen noch nicht so durchzudringen. Vielleicht sind die auch einfach noch zu unbekannt wie das Genossenschaftsmodell womöglich.
Ja, und dann hoffen wir doch einfach mal, dass es bei vielen Firmen doch noch klappt, dass die alten Chefs vielleicht so lange weiterarbeiten, bis es eine gute Lösung gibt und wir dann nicht noch mehr Löcher in unseren Innenstädten und Gewerbegebieten haben.
Das wäre gut, ne? Hoffentlich hat das vielleicht für das ein oder andere Unternehmen gerettet, diese Folge.
Meinst du?
Wenn die gerade jetzt zugehört haben und sagen,
wir sind die Mittelstandsretter.
That's it. Hätte ich die mal früher gehört, hätte ich doch den Laden meines Vaters übernommen.
Ernsthaft?
Nö.
Hast du jetzt ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Immer noch nicht.
Ich glaube, er ist auch heilfroh.
Herr Alf, es tut uns so leid. Wir haben alles gemacht mit dieser Folge. Es wird nichts mehr aus ihm.
Er wäre ein gutes Beispiel übrigens gewesen. Schöne Grüße gehen raus an meinen Vater, der jeden Tag auf der Matte gestanden hätte. Der jeden Handgriff von mir einfach so übernommen hätte und gesagt, komm.
Ich muss noch mal nachschrauben, Junge. Ja, genau. Das sitzt nicht.
Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte, aktiviert eine Glocke da, wo sie zu aktivieren ist. Ihr könnt uns übrigens auch schreiben.
Ach, Sterne schenken wollte ich noch sagen.
Sterne schenken, auf jeden Fall.
Schenkt uns Sterne und Mails an plus-podcast@ard.de.
Genau. Der Autor dieser Folge, dem möchten wir ein großes Dank aussprechen für seine Arbeit, Michael Wegmer.
Und der Redakteurin genauso, Christine Bergmann war es.
Und in der Technik sitzt Jo Baumann.
So, und wir sagen tschüss. Hast du noch zu Hause was zum Handwerk? Oder darfst du auch noch nicht mal zu Hause?
Ich darf das wahrscheinlich. Aber warum um Himmels Willen sollte ich? Der ist jetzt Rentner, der hat jetzt Zeit, der hat all sein Wissen. Der kommt dann zu mir und macht das.
Gut, haben wir auch das geklärt. Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis dahin.
Und nicht selten gibt es bei einer Unternehmensnachfolge auch jede Menge Streit. Da geht es dann häufig nicht nur darum, welche Strategie für die Zukunft des Unternehmens wichtig wäre, sondern um persönliche Eitelkeiten, mangelhafte Wertschätzung und, ich sag mal ganz nett formuliert, ungünstige Kommunikation.
Das will ich nett formuliert. Richtig streiten will gelernt sein. Der Podcast Quarks Daily schaut sich deswegen in einem eigenen Spezial an, was die Wissenschaft dazu weiß, wie wir alle besser streiten könnten oder ob wir darauf verzichten sollten.
Interessant. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und den Link zum Spezial Streiten gibt's ganz entspannt, ohne Streit, bei uns in den Shownotes.